Nyanda Dyara da Benderovasa. Mit diesem Gruß begrüßen wir uns in Paraguay und das heißt, Gott segne euch. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich weiß, Gott hat uns an diesem Tag schon reich gesegnet mit so vielen Dingen und er möchte uns auch mit seinem Wort segnen. Ich begrüße euch noch einmal ganz herzlich an diesem letzten Abend unserer Vortragsreihe. Ich freue mich, dass hier sein kann und bin überrascht, wie schnell die Zeit vergangen ist. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich mich so wohl gefühlt habe im Haus von Familie Dück und dort eine sehr herzliche Gastfreundschaft erfahren habe, wofür ich sehr dankbar bin. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen und mich bei der ganzen Gemeinde, bei allen Geschwistern bedanken für die Unterstützung, die wir oder die ich als Missionar erfahre, jetzt schon seit einer ganzen Anzahl Jahren. Ich freue mich sehr über diesen Rückhalt und ich weiß, dass hier Menschen sind, von denen ich die allermeisten nicht persönlich kenne, aber die von unserer Arbeit wissen, die für uns beten und die diese Arbeit mittragen im Gebet. Und das ist ganz wichtig und ich bin so dankbar dafür, dass es euch hier gibt und dass ihr mit Paraguay und mit Gottes Reich dort in Paraguay verbunden seid. Noch eine ganz kurze Information in eigener Sache. Viele wissen, dass ich einen Gebetsbrief schreibe. Das letzte Mal hatte ich diesen schon mit. Ich habe noch einmal einige Exemplare mitgebracht. Das ist unser letzter Gebetsbrief. Manche kennen den schon. Und vorne im Eingangsbereich auf diesem kleinen Tisch, da liegen diese Gebetsbriefe, kann man sich mitnehmen. Und da habe ich auch eine Liste ausgelegt. So sieht die aus. Und da kann man sich eintragen mit Name und Adresse, wenn man sagt, mich würde das interessieren, deinen Gebetsbrief regelmäßig zu beziehen, damit ich die neuesten Infos habe und dann auch ganz gezielt und aktuell beten kann. Also sehr gerne, wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr gerne euch in diese Liste eintragen. Nachfolge, alles oder nichts. Im Jahre 1914 bereitete der britische Forscher Ernest Shackleton eine Expedition vor, die als eines der größten Abenteuer in die Geschichte der Schifffahrt eingehen sollte. Die Durchquerung der Antarktis, aber zu Fuß. Um die richtigen Männer für sein Team, für dieses waghalsige Unternehmen zu finden, setzte dieser Forscher vor mehr als 100 Jahren folgende Annonce in eine Londoner Tageszeitung. Männer für gefährliche Reise gesucht, geringer Lohn, eisige Kälte, monatelange Dunkelheit, ständig auf Fahrt, wohlbehaltene Rückkehr ungewiss. Im Erfolgsfall Ehre und Anerkennung. Wem von euch hätte diese Annonce angesprochen? Die Begeisterung hält sich in Grenzen, aber immerhin, dieser Forscher erhielt 5000 Zuschriften, 5000 Männer bewarben sich, bei dieser Expedition mitzumachen. Also schon dieser Mann erlebte, es ist eine riesige Herausforderung, die passenden Leute zu finden, um ein ganz spezielles Projekt zu verwirklichen. Und ich möchte an diesem Abend fragen, welche Leute sucht denn Jesus Christus? Welche Art von Personen sucht Jesus für sein Projekt, alle Menschen, die auf dieser Erde leben, mit dem Evangelium zu erreichen? Welche Menschen sucht Jesus? Welche Menschen möchte Gott gebrauchen? Ich lese uns einen Text aus dem Neuen Testament. Lukas 9, Verse 57 bis 62. Lukas 9, 57 bis 62. Unterwegs sprach ein Mann Jesus an: Ich bin bereit, dir überall hinzufolgen. Jesus sagte zu ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlege. Zu einem anderen sagte Jesus: Folge mir nach. Er aber antwortete: Herr, erlaube mir erst noch meinen Vater zu begraben. Jesus sagte zu ihm: Lass doch die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Ein anderer sagte: Herr, ich will ja gerne mitkommen, aber lass mich erst noch von meiner Familie Abschied nehmen. Jesus sagte zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Soweit dieser, denke ich, sehr bekannte Text. Wir sehen hier, Jesus tut etwas sehr Ungewöhnliches. Anstatt Leute mit großen Versprechungen zu ködern, schießt er ihnen so eine richtige Breitseite vor den Bug. Anstatt Leute zu motivieren, anstatt Menschen zu gewinnen, zieht Jesus die Handbremse an. Und er sagt mit anderen Worten, überlegt euch gut, ob ihr euch wirklich auf ein Leben mit mir einlassen wollt. Überschlagt die Kosten sehr genau und dann entscheidet euch, ob ihr den Preis bezahlen wollt. Denkt genau darüber nach, welche Motive euch antreiben. Wenn ihr nur auf Abenteuer aus seid, dann seid ihr falsch bei mir. Wenn es euch darum geht, eure Existenz zu sichern, Karriere zu machen, irgendeinen Lebensstandard zu erreichen, seid ihr bei mir falsch. Denn, sagt Jesus, ich habe nicht mal ein eigenes Kopfkissen, von einem Bett gar nicht zu reden. Und ich stelle wieder diese Frage vom Anfang. Welche Klasse von Personen sucht Jesus? Und hier lesen wir, Jesus sucht Menschen, die bereit sind, den Preis für ein Leben mit ihm zu bezahlen. Und Jesus sucht Menschen, die bereit sind, alles, sogar ihre nächsten Angehörigen, sogar ihre eigene Familie, ihre Verwandtschaft ihm unterzuordnen. Also die Schwelle zum Eintritt in die Schule von Jesus, die ist nicht niedrig und die Messlatte liegt sehr hoch. Wir lesen hier, Jesus Christus stellt sehr hohe Anforderungen an seine Kandidaten, an die Leute, die ihm nachfolgen wollen. Welche denn? Welche Anforderungen denn? Vielleicht ein hoher Intelligenzquotient? Nein. Vielleicht jahrelange Berufserfahrung? Nein. Körperliche Fitness? Nein. Herausragende Talente, Fähigkeiten? Nein. Die einzige Voraussetzung, wer Jesus nachfolgt, muss die klare Entscheidung treffen, ihn und sein Reich an die erste Stelle seines Lebens zu setzen und alle Lebensbereiche ihm unterzuordnen. Diese Entscheidung muss jeder treffen, der Jesus wirklich nachfolgen will. Natürlich kannte ich diesen Text auch schon lange vor dieser Predigt, aber als ich mich für diesen Vortrag vorbereitet habe, dann habe ich ganz neu mich gefragt, warum ist Jesus so extrem? Etwas mehr Feingefühl, etwas mehr Taktgefühl, etwas mehr Mitgefühl mit den Familien, mit den Eltern, das wäre angebracht gewesen. Weshalb denn diese scharfen Worte? Aber liebe Geschwister, hier wird klar, Jesus ruft nicht auf, unsere Familien zu beleidigen. Jesus ruft uns nicht auf, Gefühle mit Füßen zu treten. Aber Jesus zeigt, was absolute Priorität, was absoluten Vorrang hat. Sein Reich und die Rettung von Menschen. Die Bekanntmachung der guten Nachricht. Gottes Reich hat absolute Vorfahrt und alles andere und alle anderen müssen warten, müssen sich ihm unterordnen. Und wenn wir diese Frage wieder stellen, weshalb ist Jesus so radikal? Die Antwort heißt, weil sein Auftrag so wichtig ist, weil er so dringend ist, weil es um Leben und Tod geht, um die Rettung von Menschen. Und wenn es darum geht, Menschen zu retten vor der ewigen Verlorenheit, vor der ewigen Verdammnis, dann muss ich alles andere dieser Rettungsaktion unterordnen. Dann kann man nicht auf die Gefühle Einzelner Rücksicht nehmen. Warum? Es geht um Leben und Tod. Es geht um Menschen, das Wertvollste überhaupt. Ich las einen interessanten Bericht von der Andrea Doria. Das war ein 212 Meter langer Luxusliner, ein echter Ozeanriese und war der Stolz der gesamten italienischen Nation. Ausgestattet mit allen denkbaren, mit allen möglichen Raffinessen, galt die Andrea Doria als das luxuriöseste Kreuzfahrtschiff ihrer Zeit. Auf der 51. Kreuzfahrt dieses Ozeanriesen quer über den Atlantik nach New York Mit 1700 Passagieren an Bord ereignete sich die Katastrophe. Am 26. September 1956 wurde die Andrea Doria in dichtem Nebel von einem schwedischen Dampfer gerammt. Dieser Dampfer riss wirklich in Bruchteilen von Sekunden ein riesiges Leck in die Seite dieses Kreuzfahrtschiffes, und innerhalb kurzer Zeit, innerhalb weniger Minuten, drangen immense Wassermassen in dieses Kreuzfahrtschiff ein. Sehr schnell bekam der Koloss Schlagseite, neigte sich und begann zu sinken. Der Untergang der Andrea Doria hätte zur größten zivilen Schifffahrtskatastrophe werden können, so gleich nach dem Untergang der Titanic. Aber durch die schnelle Aktion, durch viele Menschen, die hier geholfen haben, wird es zur größten Rettungsaktion in der Geschichte der Seefahrt. 1660 Passagiere werden gerettet und nur 46 verlieren ihr Leben. Aber so eine außergewöhnliche Rettungsaktion erforderte außergewöhnliche Opfer. Allein ein Dampfer, der sich dort in der Nähe befand, nahm 500 schiffbrüchige Menschen an Bord. Die Passagiere dieses Dampfers und anderer Schiffe, die zu Hilfe kamen, mussten einen Preis für diese Rettung bezahlen. Ihre Decks, ihre Schiffe wurden bevölkert von Durchnässten, von Frierenden, von verängstigten Menschen, aus dem Meer geretteten. An Deck herrschte Chaos, Lärm, Schreie durcheinander, Verletzte, zusätzliche Arbeit, weniger Verpflegung. Mit der Ruhe und Beschaulichkeit war es vorbei. Aber wir lesen in der Geschichte, es gibt viele Augenzeugenberichte von damals, wir lesen, dass viele Passagiere diese Opfer sehr gern brachten. Es gab sogar Passagiere, die ihre eigenen Kabinen diesen Schiffbrüchigen zur Verfügung stellten. Die wussten genau, hier geht es um Leben und Tod. Hier müssen unsere Wünsche nach Bequemlichkeit zurückstehen. Jetzt geht es nicht um unsere Pläne und Vorstellungen. Jetzt geht es nicht darum, wie wir uns fühlen, sondern jetzt ist nur eins wichtig, dass all diese Menschen, die sich in Lebensgefahr befinden, gerettet werden und heil nach Hause kommen. Darum geht es, das ist wichtig, und deshalb müssen alle unsere privaten Wünsche, unsere Vorstellungen, unsere Bequemlichkeit, all das muss zurücktreten, weil es geht um etwas viel Wichtigeres. Es geht um die Rettung dieser Menschen. Liebe Geschwister hier in Barntrup, Jesus will retten. Jesus möchte, dass alle heil nach Hause kommen, zum Vater. Und dazu möchte er dich gebrauchen und dazu möchte er mich gebrauchen. Und eben gerade darum, weil es bei dieser Rettungsaktion um ewiges Leben und um ewigen Tod geht, müssen deine Pläne, müssen deine Wünsche, müssen deine Gefühle zurücktreten. Jesus hat Vorfahrt und die Menschen, die verloren sind. Liebe Freunde, unsere privaten Projekte, unsere Ziele, alles das, was wir planen, wenn wir jetzt eine Umfrage machen könnten und jeder könnte erzählen, was er so geplant hat in den nächsten Wochen und Monaten, wir würden von vielen interessanten Projekten und Vorhaben hören. Und all das, was uns bewegt, was uns privat beschäftigt, ist gut und ist wichtig, aber es gibt Wichtigeres. Ganz klar, wir machen uns sehr viele Gedanken um unsere Zukunft. Wir fragen sehr oft, was wird morgen sein? Was wird sein, wenn ich diese Etappe gut überstanden habe? Wenn ich die nächste Etappe in Angriff nehmen kann? Wir machen uns viele Gedanken um unsere Zukunft. Das ist wichtig, das ist gut, aber es gibt Wichtigeres. Und Jesus Christus sagt dir, weißt du was? Alle Fragen, alle Sorgen, alle Details, die irgendwie mit deiner Zukunft zu tun haben, die habe ich unter Kontrolle. Dein Leben ist ganz sicher in meiner Hand, sagt Jesus. Ich sorge für dich. Dafür garantiere ich mit meinem Wort und ich tue es, ich tue das sehr gern. Aber es gibt Wichtigeres. Was denn, fragen wir? Gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Setze dich dafür ein, dass andere Menschen das erleben, was du erlebt hast. Setze dich dafür ein, dass noch mehr Menschen in den Himmel kommen. Setze deine Gaben, deine Talente, deine Mittel dafür ein, dass noch mehr Menschen diese Erfahrung machen, die du gemacht hast, die dein Leben komplett verändert hat mit Jesus Christus. Liebe Freunde, liebe Geschwister, ich freue mich, dass so viele Jugendliche heute da sind. Wenn ihr spürt, Jesus ruft mich, dann geht los. Dann trefft mutige Entscheidungen, dann geht den ersten oder den nächsten Schritt. Mir ist hier deutlich geworden, der, der sein eigenes Leben für uns gegeben hat, der hat auch das Recht, absoluten Gehorsam von uns zu fordern. Man könnte fragen, wenn nicht er, wenn nicht Jesus, wer dann? Hier sitzen auch Eltern. Ich gehöre auch dazu. Wir haben 3 Kinder. Liebe Eltern, wenn eure Kinder von Jesus Christus berufen sind, ihm zu dienen, vielleicht hauptamtlich, in Gemeinde, in Mission, vielleicht eine Ausbildung zu machen für den hauptamtlichen Dienst, macht ihnen das Leben nicht schwer, sondern macht ihren Weg frei. Die Pläne, die wir als Eltern für unsere Kinder machen, die sind wichtig. Aber Jesus sagt, es gibt noch Wichtigeres. Es geht nicht zuallererst um uns, um das, was wir planen, sondern es geht um Gottes Reich und es geht um seine Ziele. Mir ist aufgefallen an dieser Passage, die, wie ich schon sagte, wirklich so bekannt ist. Vielleicht habt ihr schon viele Predigten über Lukas 9 gehört, über diesen bekannten Text. Mir ist ganz neu aufgefallen, die Leute, denen Jesus in diesem Bibeltext begegnet, die hatten anscheinend gute Argumente, um erst noch viele Dinge oder bestimmte Dinge in ihrem Privatleben auf die Reihe zu bringen. Also da hatten die gute Argumente dafür anscheinend, um in ihrem Privatleben noch so manches in Ordnung zu bringen, bevor sie sich ganz auf Jesus einlassen wollten. Aber dabei war ihnen ein verhängnisvoller Denkfehler unterlaufen. Nämlich der Denkfehler, dass später auch noch ein guter Zeitpunkt sei, um Jesus nachzufolgen. Ein Wort fällt hier ganz besonders auf, das Wort zuvor. Und das Wort zuvor sagt alles. Erlaube mir, zuvor hinzugehen. Und dieses Wort zuvor kann Jesus nicht akzeptieren, wenn er der Herr ist. Warum? Eigentlich sagen diese Menschen damit, Jesus, du bist mir wichtig. Jesus, du bist mir wirklich wichtig, aber es tut mir leid, es gibt ein paar Menschen, die sind mir noch wichtiger, die sind noch vor dir dran. Jesus ruft uns alle, dich und mich, in seine Nachfolge. Und vielleicht haben wir diese Entscheidung für Jesus vor vielen Jahren getroffen. Bei mir liegt diese Entscheidung viele Jahre zurück. Und dieser Ruf von Jesus erreicht mich trotzdem immer wieder neu. Folge du mir nach. Setze dich dafür ein, dass viele Menschen Rettung und Heil erleben. Und wenn uns Jesus ruft, dann gibt es kein einziges Argument, das uns entschuldigen könnte. Weder unsere Heiratspläne noch unsere Partnerschaft. Weder unsere begrenzten Fähigkeiten noch die berufliche Laufbahn, die wir einschlagen wollen. Jesus sagt, noch nicht einmal unsere Familie darf uns davon abhalten, mit ihm ernst zu machen. Wer diesen Text liest, dem kommt vielleicht eine ganz interessante Frage. Was ist denn aus diesen 3 Menschen geworden? Habe ich mich auch gefragt. Man liest nichts mehr davon. Haben die diese Herausforderung von Jesus angenommen? Haben sie sich rufen lassen? Oder hat sich ihre Spur irgendwo im Nirgendwo verloren? Wir wissen es nicht. Die Geschichte ist offen. So wie vielleicht die Geschichte deines Lebens. Und die Frage heißt, was tust du? Jesus sucht noch immer Mitarbeiter für sein Lebensrettungsteam. Und dazu braucht er dich. Und er möchte dich als seinen Lebensretter in seinem Team. Ihr wisst, dass wir einen ganzen Teil unseres Lebens in Südamerika verbracht haben. Und in Paraguay gibt es viele viele Geschichten, die mit der Kultur zu tun haben. Und es gibt auch eine interessante Parabel oder eine Geschichte von einem Huhn und einem Schwein. Ein Huhn und ein Schwein waren sehr eng befreundet und irgendwann kamen die auf die Idee, eine Party zu veranstalten für ihre anderen Freunde. Und als die mit diesen Planungen für diese Feier beschäftigt waren, kam irgendwann auch die Sprache auf das, was man zum Essen anbieten wollte. Ja, was machen wir denn als Festbankett? Das Huhn hatte eine Idee und sagte, warum bieten wir nicht Spiegeleier mit gebratenem Schweinespeck an? Und das Schwein war von dieser Idee gar nicht begeistert und sagte, das könnte dir so gefallen. Dich kostet das nur ein paar Eier, aber mir geht's an den Kragen dabei. Liebe Freunde, bei Mission geht's nicht um ein paar Eier. Es geht auch nicht um ein paar Almosen, die wir geben. Es geht auch nicht um ein paar Gebete, die wir sprechen, sondern es geht um uns, um unsere Person, um unsere Leidenschaft, um unsere Liebe. Es geht uns wirklich an die Substanz. Echte Mission erfordert Opfer. Der Begriff Opfer kommt aus dem Alten Testament und ist ganz eng verbunden mit Leid, mit Tod, mit Sterben. Das heißt, wenn wir wirklich Mission treiben wollen, dann geht das nicht ohne Opfer. Und wenn wir ein echtes Opfer bringen, irgendwas stirbt in uns. Das ist immer so. Deshalb fällt uns das Opfer so schwer. Irgendwas stirbt immer in uns. Vielleicht unser Stolz, vielleicht unser Egoismus, vielleicht ein Plan, an den wir uns so sehr gehangen hatten, irgendein Lebenstraum, den wir uns so gerne erfüllen wollten. Und irgendwann stellen wir fest, Gott hatte andere Pläne mit mir. Echte Mission erfordert immer Opfer. Opfer an Zeit, an Personal, Gemütlichkeit. Liebe Freunde, Jesus hat nicht irgendwas von sich gegeben, sondern sich selbst. Er wurde arm für uns. Er wurde arm für euch, damit ihr durch seine Armut reich würdet, schreibt Paulus an die Korinther. Ich hatte schon mal erwähnt, ich wiederhole das jetzt sehr gerne, dass es viele Missverständnisse gibt zum Thema Mission und Missionar. Mir begegnet das immer wieder, wenn die Leute mich fragen, was ich von Beruf bin und ich sage Missionar, da kommen wirklich immer wieder die interessantesten Vorstellungen, was die Leute mit diesem Beruf verbinden. Das Wort Missionar kommt von dem lateinischen Begriff Missio. Und Missio ist kein christliches Wort, das heißt einfach Auftrag. Das heißt, Missionar ist jemand, der einen Auftrag erhalten hat. Das heißt aber auch, jeder Mann, jede Frau, der Jesus oder die Jesus nachfolgt, ist ein Missionar, eine Missionarin. Denn jeder von uns, die wir Jesus lieben, haben wir einen Auftrag von ihm erhalten. Jeder Christ ist wirklich ein Missionar. Und das Tolle daran ist, jeder von uns hat nicht nur einen Auftrag erhalten, sondern eine hervorragende Ausrüstung, um diesen Auftrag auszuführen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja, was soll denn das für eine Ausrüstung sein? Es ist eine Ausrüstung, die uns unser Schöpfer anvertraut hat, jedem von uns. Und das Geniale ist, jeder von euch hat heute Abend diese Ausrüstung mitgebracht. Seid ihr euch dessen bewusst? Jeder von euch hat von Gott eine wunderbare Ausrüstung erhalten, um seinen Auftrag als Missionar oder Missionarin auszuführen. Es handelt sich nämlich um 5 wunderbare Körperteile, mit denen uns unser Schöpfer gesegnet hat. Mission macht man zuallererst mit dem Herzen. Mit dem Herzen, das für die Verlorenen schlägt. Mit dem Herzen, das die Menschen liebt, die noch weit weg von Gott sind. Mission machen wir zweitens mit unseren Augen. Hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind reif zur Ernte, sagt Jesus. Mission machen wir mit unseren Augen, indem wir unsere Perspektive ändern. Wegblicken von unseren kleinen oder großen privaten Angelegenheiten hin zu den Menschen, die Jesus brauchen. Mission machen wir drittens mit unseren Händen. Unsere Hände, die bereitwillig geben, damit Gottes Wort läuft. Mission tun wir viertens mit unseren Knien, die sich beugen, um zu beten. Und Mission machen wir fünftens mit unseren Füßen, die losgehen, hingehen, dahin, wo Gott uns sendet. Floyd McLang, ist ein Missionar und wurde mit seiner Familie von Gott nach Amsterdam berufen, in das Rotlichtviertel, um dort eine evangelistische Arbeit aufzubauen, wirklich dort inmitten von Bordellen, Spielcasinos, Nachtclubs. Gleich das Haus neben dieser Arbeit war eine Satanskirche. Und Floyd McLang hat gesagt, Gott hat uns berufen, um hier wirklich sozusagen im Vorort der Hölle sein Reich zu bauen. Und die Arbeit, das ist schon eine ganze Anzahl Jahre her, die ist sehr gewachsen in dieser Zeit, ist bis heute eine blühende Arbeit in Amsterdam. Und Floyd McLang hat mal berichtet, dass er ab und zu von Leuten in Gemeinden gefragt wurde und er hat gesagt, oder die Leute haben ihn gefragt, wie könnt ihr das machen, als Eltern mit euren Kindern an so einem Ort zu wohnen? Ein Ort voller Perversion, voller Sünde, voller Schande. Wie mutet ihr das euren Kindern zu? Und er hat geantwortet, da wo wir im Zentrum des Reiches Gottes leben, leben wir am sichersten Ort der Welt, egal ob das in Amsterdam ist, in Afghanistan oder in Deutschland. Und dann sagte er noch, ich glaube, dass die Christen, die einfach so ihr Leben leben wie alle anderen auch, die sich zufrieden geben mit ihrem Beruf, mit ihrer Laufbahn, mit ihrem Eigenheim, mit ihrem Gottesdienstbesuch, sagt er, ich glaube, diese Christen leben in einer viel größeren Gefahr, weil sie sich nie die Frage stellen, ehrlich die Frage stellen, bin ich am richtigen Ort oder ruft mich Gott vielleicht woanders hin, Schritte zu gehen. Lasst uns hinausgehen zu Jesus aus dem Lager und seine Schmach mittragen, die er getragen hat, schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes. Also, ich wiederhole das nochmal, lass dich von Jesus rufen. Er sucht Mitarbeiter für sein Lebensrettungsteam. Und eins kann ich wirklich jedem versichern, wenn du wüsstest, wie glücklich man wird, nicht nur wenn man Jesus nachfolgt, sondern wenn man sich wirklich von Herzen dafür einsetzt, dass auch andere Menschen diesem Herrn dienen, dass auch andere Menschen diesem Herrn nachfolgen, wir würden keine Minute zögern. Ich hatte euch erzählt, dass ich aus Sachsen komme, dort bin ich aufgewachsen und in der Nähe der Stadt, wo ich aufgewachsen bin, gibt es eine Burg. Ganz stolz und majestätisch thront diese Burg auf einem Felsen, die ist sehr alt, diese Burg heißt Burg Griebstein, unten an diesem Felsen fließt ein Fluss vorbei, also ein ganz idyllisches Bild. Und als Jugendlicher habe ich einmal an einer archäologischen Ausgrabung an dieser Burg oder auf dieser Burg mitgemacht. Wir hatten einen Lehrer, unser Biologielehrer, der war nebenbei Hobbyarchäologe und er hat uns Jungs für so ein, er nannte das Ausgrabungslager, begeistert. In den Winterferien ging es dann los. Wir Jungs haben natürlich sofort davon geträumt, auf der Burg Griebstein irgendeinen legendären Schatz zu heben. Und dann ging es also los. Ich kann mich da sehr gut noch dran erinnern an diese Zeit. Muss euch aber sagen, diese Ausgrabung war alles andere als berauschend, war wirklich beinharte Knochenarbeit. Wir waren so drei Grabungsteams, ein Team musste auf dem Burghof graben im Winter, das hatte ich schon erwähnt. In einem anderen Team wurde die alte Burgküche zugeteilt und ich war in dem Team, was den zugeschütteten Burgbrunnen ausgraben sollte. Also ich muss euch sagen, das war die reinste Sklavenarbeit. Wir mussten da so im Halbdunkel knöcheltief im Schlamm und Schlick stehen und das Geröll, was in diesem Brunnen war, in einen Eimer schaufeln, der dann über so eine Rolle mit dem Strick nach oben gezogen wurde. Und das von früh bis abends, so legten wir diesen Brunnen Zentimeter für Zentimeter frei. Gefunden haben wir außer ein paar alten Tonscherben, außer einigen verrosteten Nägeln nichts. Ich wurde dann krank, hatte Grippe und konnte deshalb nach Hause fahren und ich war heilfroh, dass ich diese Sache für mich erledigt hatte. Aber das ist der erste Teil der Geschichte. Und den zweiten Teil erzähle ich euch, wenn ich das nächste Mal komme. Den zweiten Teil erzähle ich euch jetzt. Stell dir vor, nur kurze Zeit später hat man genau auf dieser Burg wirklich einen grandiosen Schatz gefunden. wertvolle Gefäße aus Silber und vieles mehr. Dieser Schatz kann bis heute bewundert werden auf dieser Burg im sogenannten Schatzgewölbe. Vor einiger Zeit war ich mit unseren Kindern dort und habe denen das Schatzgewölbe gezeigt und natürlich auch die Geschichte dazu erzählt. Habe meine Kinder gefragt, wisst ihr, liebe Kinder, wer nach diesem Schatz gesucht hat? Nee, ich. Ja, was ich damit sagen will, hätten wir das doch damals gewusst, hätten wir gewusst, dass dieser Schatz, den wir so leidenschaftlich suchen, wirklich existiert, hätten wir gewusst, dass dieser Schatz eigentlich nur ein paar Meter entfernt wirklich da ist. Mit welcher Begeisterung, mit welcher Leidenschaft hätten wir gegraben und gearbeitet? Dann hätten wir gewusst, alle Anstrengungen, alle Strapazen werden sich lohnen, weil das, was auf uns wartet, diese große Entdeckung, stellt alle Arbeit, allen Schweiß, alle Anstrengung bei weitem in den Schatten, wiegt alle Arbeit, alle Anstrengung auf. Ich erzähle euch das, weil ich glaube, so ähnlich ist das mit Jesus Christus. Wer noch nicht zu ihm gefunden hat, wer den Schatz, der Jesus heißt, noch nicht gefunden hat, der hat keine Ahnung, wie unvergleichlich es ist, mit diesem Herrn unterwegs zu sein. Der hat keine Ahnung davon, dass dieser Schatz, den man findet, alles andere aufwiegt. Dass dieser Schatz, den man findet, so wertvoll ist und so beglückend, dass man gar nicht mehr an das zurückdenken möchte, was man hinter sich gelassen hat. Und ich sage es euch, ich sage es dir aus ganzem Herzen, es lohnt sich wirklich, Jesus Christus nachzufolgen. Vielleicht denken jetzt manche, ja, das muss der sagen, das hat er bestimmt in einem theologischen Buch so gelesen. Aber das sage ich, weil ich das selber erfahren habe. Als ich 20 Jahre alt war, machte Jesus mir klar, dass ich nicht nur meine Schraubenschlüssel und meinen Monteursanzug an den Nagel hängen sollte, sondern auch meinen gesamten Beruf als Mechaniker. Und ich sage das euch wirklich ganz offen, ich habe nie davon geträumt oder habe mir das nie gewünscht, irgendwie im christlichen Dienst zu landen, so als Prediger oder Missionar oder Pastor oder was auch immer. Sowas, so eine Art von Beruf, das stand auf meiner Prioritätenliste nicht nur weit unten, das kam überhaupt nicht vor. Ich habe mir das nie gewünscht, vor Menschen zu sprechen. Ich bin eigentlich von meiner Persönlichkeit her schüchtern und in der Schule war das immer ein Horror für mich, wenn ich was sagen sollte, wenn die Lehrerin mir eine Frage gestellt hat. Ich lief dann immer sofort ganz rot an und das war ein absoluter Graus für mich, vor anderen zu sprechen. Also ich habe mir das wirklich nie gesucht, hatte den jungen Leuten schon erzählt am Samstag, ich wollte sehr gerne Chemie studieren, wollte dort Karriere machen mit einem guten Gehalt und einer sicheren Position. Aber es kam anders, denn Jesus hatte andere Pläne. Und ich bin heute so dankbar, dass Jesus diese anderen Pläne hatte und dass er mich in eine ganz andere Richtung geführt hat, als ich mir das vorgestellt hatte. Und ich möchte nicht tauschen, nicht mit irgendeinem Chemieingenieur oder mit wem auch immer. Die Frage ist, welcher Schritt ist dran in deinem Leben? Und vielleicht besteht ja der nächste und wichtigste Schritt für dich darin, dich heute mehr oder einen Schritt mehr auf Jesus Christus einzulassen. Und ich möchte euch das sagen, damit mich niemand missversteht. Es geht wirklich nicht darum, nach christlichen Werten zu leben. Oder es geht wirklich nicht um irgendeine Anstrengung, noch heiliger zu sein. Es geht noch nicht mal darum, Gemeindemitglied zu werden, sondern es geht darum, ein neues Leben zu erfahren. Nur wenn jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Die Bibel sagt es uns so deutlich, jeder Mensch braucht eine geistliche Neugeburt. Diese Neugeburt ist ein Wunder. Wir können es nicht erklären, wie das geschieht und wie das funktioniert. Es ist ein Wunder, was nur Gottes Geist wirken kann und in uns bewirken kann. Aber wir können ihm grünes Licht geben, indem wir Jesus unser Leben anvertrauen, ihm sozusagen die Herrschaft über unser Leben geben, damit er dieses Wunder in uns bewirkt. Wenn ich an meine eigene biologische Geburt denke, ich kann mich an nichts erinnern. Und wenn mich jemand fragt, wie das abgelaufen ist und wer da alles dabei war und was ich da gefühlt habe und wie der Raum aussah, also das tut mir leid, ich weiß davon wirklich nichts mehr. Aber ich weiß, dass ich geboren wurde. Und ich weiß, dass das am 31. Januar geschah, 10:45 abends an einem Samstag vor sehr vielen Jahren. Und seitdem lebe ich und dafür gibt es Zeugen, nämlich meine Eltern. Und so ähnlich ist es mit Jesus Christus. Wie diese geistliche Geburt funktioniert, ist geheimnisvoll, ist ein Wunder. Aber ich weiß, dass es funktioniert. Und ich weiß, dass der Heilige Geist jedem dieses ewige Leben schenken will und schenken wird, der diese Entscheidung trifft, ganze Sache mit ihm zu machen. Ist es möglich, ein Lied zu singen jetzt? Ich habe danach noch einen ganz kurzen Schlussgedanken. Wäre das möglich? Ist nicht abgesprochen, aber wir Südamerikaner sind immer sehr spontan. Danke, danke. Schön, dass es die Musik gibt. Manchmal sagt ein Lied mehr als viele Predigten, weil es uns immer auf eine ganz besondere Weise in unserer Seele, in unserem Inneren berührt. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Erfahrung weitergeben, die mir auf dem Herzen liegt, an die ich denken musste, als ich mich vorbereitet habe, über dieses Thema zu sprechen. Vor einiger Zeit hatte ich mich mit einem anderen Missionar in Bolivien, in der großen Stadt Santa Cruz, getroffen. Als ich dort ankam, wusste ich nicht, dass wir gerade so mittendrin in den wilden Tagen des Karnevals waren. Da wird in Lateinamerika und besonders in Bolivien und Brasilien unwahrscheinlich ausgelassen gefeiert. Also da arbeitet niemand, niemand geht zur Schule, alles sind außer Rand und Band. Und als wir unsere Arbeit dort getan hatten in dieser Stadt und ich bereitete mich wieder auf meine Abreise vor, stellte ich mich an die Straße, hielt ein Taxi an, um mich zum Flughafen fahren zu lassen. Mit dem Taxifahrer kam ich schnell ins Gespräch, ein junger Mann, 22 Jahre, Jorge, sein Name. Und wir sprachen auch über den Glauben an Gott. Und dieser Mann, junge Mann, sagte, ja, das ist wirklich wichtig, an Gott zu glauben, aber weißt du, jetzt, gerade in den wilden Tagen des Karnevals, ist es unwahrscheinlich schwierig. Es gibt so viele Versuchungen und eigentlich kann man überhaupt nicht stark bleiben, sondern da wird fast jeder von uns jungen Leuten schwach. Und meine Antwort war, du hast sicher recht, aber weißt du, wenn ich mit Jesus Christus unterwegs bin, dann kommt eine ganz neue Kraft in mein Leben. Eine Kraft, die ich vorher nicht gekannt habe. Eine Kraft, die es mir ermöglicht, auch Nein zu sagen, standhaft zu bleiben, Jesus treu zu bleiben. Ich erzählte diesem jungen Mann noch mehr von Jesus, aber mittlerweile waren wir auf dem Flughafen angekommen und ich wollte gerade aussteigen und dann hielt mich irgendetwas zurück und mir wurde klar, das ist Gottes Zeitpunkt, das ist ein Moment, den Gott uns schenkt, ein Moment, den wir nicht verlieren dürfen. Und ich setze mich wieder hin, frage ihn, hast du noch ein bisschen Zeit? Ja, natürlich. Und wir sprachen über Gott und irgendwann fragte ich, Jorge, kannst du dir vorstellen, diesem Jesus, über den wir gerade gesprochen haben, nachzufolgen, ihm die Herrschaft über dein Leben anzuvertrauen, dich ganz auf ihn einzulassen? Und er sagte, ja, ja, das möchte ich. Und wir haben dort im Taxi gebetet, ganz unspektakulär, ganz einfach. Und Gott hat durch seinen Heiligen Geist diesen Menschen erreicht. Was ich damit sagen möchte, es reicht nicht, wenn wir christlich erzogen sind, wenn vielleicht die christliche Gemeinde seit vielen Jahren unser Zuhause ist. Es reicht nicht, wenn wir die Bibel kennen. Was wir brauchen, ist neues Leben in Jesus. Und vielleicht sitzt heute Abend jemand hier, dem es so ähnlich geht wie diesem jungen Mann in Bolivien. Du denkst, dass du ja, ein guter Christ bist, aber so ganz sicher bist du dir doch nicht. Ich möchte dir einfach Mut machen und möchte dich herausfordern. Wenn du dir nicht 100%ig sicher bist, dass du dieses neue, nie endende Leben mit Jesus schon hast, dann verpasse nicht die Chance dieses Gottesdienstes. Verpasse nicht die Gunst der Stunde und mache diese Sache fest mit Jesus Christus. Ich ermutige dich, diesen Schritt des Glaubens zu tun und eine Entscheidung des Vertrauens zu treffen. Jesus wartet schon lange auf dich. Folge ihm nach und verkündige das Reich Gottes. Ich möchte jetzt beten und ich bitte euch, wenn es euch gesundheitlich möglich ist, dazu aufzustehen. Jesus Christus, wir haben gehört, du stellst sehr hohe Ansprüche an unser Leben. Was du von uns forderst, was du von uns bittest, Herr, ist das Beste, was wir haben. Unser Leben, unsere Liebe, unser Herz. Herr Jesus, und wir wollen nicht zögern, dir genau das zu geben, denn du hast dein Leben für uns gelassen. Du hast das Beste nicht zurückgehalten und bist für uns gestorben, hast einen grausamen, erniedrigenden Tod gestorben, hast dein Leben für uns gegeben und bist gehorsam geworden, bis zum Tod am Kreuz. Herr Jesus, unsere Antwort soll unsere Liebe sein. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen mit dir zusammen gemeinsam arbeiten, damit dein Reich wächst. Hier in Barntrup, in Paraguay und an irgendeinem anderen Ort der Welt, wo du uns hinrufst. Herr, wir wollen nicht zurückweichen, sondern wir wollen dir dienen und wir wollen dir folgen. Bitte hilf uns dabei. Amen.